Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Ja, hier geht's los. Das war ein Foto vom Landeanflug, so wie man so macht. Ne?
Und das war quasi...
Ist bei uns zu Hause, da wo wir gewohnt haben.
Ja. In welchem Stadtteil von Kigali war das?
Der größere Stadtteil heißt Gikondo, den gibt es nach wie vor. Und dann gibt es einen Hügel. Also in Ruanda denkt man immer in der Kategorie des Hügels. Ruanda, Land der 1000 Hügel. Die Leute sagen auch nicht, der ist aus meinem Dorf. Die sagen, der ist von meinem Hügel. Das heißt dann nicht, dass es genau dieser Hügel ist, aber die Gegend. Ja? Und unser Hügel heißt Mbura Buturo. Ja, da hatten wir unser Zentrum von der Vereinten Evangelischen Mission, Wuppertal. Unser Sozialzentrum, das ich geleitet habe.
Ja, Jörg Zimmermann legt das Fotoalbum auf das Schachbrettmuster und fährt sich mit der Hand durch den graumelierten Bart. Der Holztisch wackelt. Er ist alt und bräuchte dringend eine Restaurierung. Zimmermann lacht. Er hat den Tisch in Ruanda gekauft, erzählt er mir später. Nach dem Völkermord. Bis heute zieht der Tisch mit dem evangelischen Pfarrer von Station zu Station. Im Moment steht er im Gemeindebüro in Neuss. Dort treffe ich Zimmermann.
Diese Fotos, die hat zu einem guten Teil ein Kollege von mir gemacht. Und jetzt muss ich auch gucken, dass ich jetzt nicht ins Schwafeln komme.
Ich schaue mich um. Afrikanische Masken hängen an der Wand, Bücher über Ruanda stehen im Regal. Ruanda ist ein Land, das den evangelischen Pfarrer nicht loslässt. 1982 war er zum ersten Mal dort, im Jugendaustausch. 1991, mit nicht einmal 30, zieht er mit seiner Familie, Frau und kleinem Sohn nach Kigali. 3 Jahre später wird seine Tochter dort geboren.
Und das sind auch so makabre Sachen. Da spielt mein kleiner Sohn, 4, 5 Jahre alt, mit mir Kontrolle an der Sperre. Ja? Hat er so hingelegt, ne? Und ich komme mit meinem Auto, muss meinen Pass zeigen und dann die üblichen Fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin? Das hat er so oft selber erlebt und dann hat er selber mit mir gespielt.
Ich schlucke, aber Zimmermann lacht und zuckt mit den Schultern. Das war eben Alltag, damals in Ruanda.
Tödliches Schweigen. Doku über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda. Von Sabine Wachs.
Seit Oktober 1990 herrscht im Norden Ruandas Bürgerkrieg. Die ruandisch-patriotische Front, eine Rebellenarmee aus vertriebenen Ruandern, die meisten Angehörige der Volksgruppe der Tutsi, kämpft gegen die Hutu-Regierung. Die politische Lage im Land war schon vor dem Genozid höchst angespannt. Immer wieder gab es Morde und Massaker an Tutsi.
Jörg Zimmermann hat das dokumentiert. Zwischen 1991 und 1994 schreibt er auf seiner Schreibmaschine Rundbriefe nach Deutschland. Ich habe alle gelesen, insgesamt fast 90 Seiten, spannend wie ein Roman, nur eben keine Fiktion.
Um es gleich zu Beginn klar zu sagen, die vergangenen Wochen waren für uns die bisher härtesten in Ruanda. Zunächst wurde der Vater meiner Assistentin Marguerite grausam ermordet, aus dem einfachen Grund, weil er der Ethnie der Tutsi angehört.
Rundbrief 26, März 1993. Ich lese von Parteimilizen, marodierenden Banden, die mit dicken Schlagstöcken, Macheten und ähnlichen Waffen durch die Straßen ziehen. Jeder habe die gesehen, sagt Zimmermann.
Hier, das sind dokumentarische Fotos von richtig großem Wert, habe ich nicht selber gemacht. Sie sehen, alles von hinten fotografiert. Das sind die Interahamwe, die Milizen. Okay. Diesen bunten Klamotten und so. Wir hatten alle was gegen die Interahamwe. Wir wussten, das sind Rassisten, also die bringen die Tutsi um und so. Das war allen klar. Ja? Also, oder wer sagt, mir war das nicht klar? Da weiß ich nicht, wo der war gedanklich. Das war eindeutig.
Mitkriegen, was passiert, ist eine Sache, die Lage dann auch richtig bewerten, die andere. Diesen Eindruck bekomme ich, als ich mich durch die Akten des Auswärtigen Amtes aus der Zeit wühle. Ich habe Akteneinsicht beim politischen Archiv in Berlin beantragt. Auch für Akten aus dem Jahr 1994. Die unterliegen eigentlich noch der 30-jährigen Schutzfrist, aber ich bekomme sie mit einer Sondergenehmigung zu sehen.
Akte 160117, Auswärtiges Amt, Referat 322, zuständig für Ostafrika und Zaire, Betreff Ruanda.
Ruanda, mit schwarzem Edding auf den graublauen Pappdeckel geschrieben. Band 1 von 2 aus dem Jahr 1993. Ich stoße auf ein verschlüsseltes Fernschreiben der Botschaft Kigali nach Bonn. Eingegangen am 21. März 1993.
Im Verlaufe der gestrigen erfolgten Demonstrationen ist es in der Hauptstadt zu teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen meist Jugendlichen, zum Teil gekauften MRND-Anhängern und Gendarmerie-Einheiten gekommen. Es hat einige Tote gegeben, die genaue Zahl ist unbekannt.
Weiter unten steht:
Die Botschaft empfiehlt den deutschen Staatsangehörigen, vorsichtshalber nach 20 Uhr im Haus zu bleiben.
Mir fällt die Diskrepanz auf. Jörg Zimmermann hat in unserem Gespräch von einer Miliz gesprochen, der Interahamwe, die später an vorderster Front am Völkermord beteiligt ist. In den Akten des Auswärtigen Amtes lese ich nur von Mitgliedern der Jugendorganisation der Partei MRND. Nebenbei einer extremistischen Hutu-Partei. Aber das steht da auch nirgends.
Dass die deutsche Außenpolitik die Situation vor dem Völkermord in Ruanda völlig falsch einschätzte, zeigt ein Bericht aus dem Jahr 2021. Der Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Anton Peetz konnte einen Teil der Akten des Auswärtigen Amtes schon damals mit einer Sondergenehmigung einsehen. Zusammen mit seiner Kollegin Sarah Brockmeier hat er für die grünennahe Heinrich-Böll-Stiftung den Bericht Akteneinsicht verfasst. Der setzt sich mit der deutschen Außenpolitik in Ruanda Anfang der 1990er Jahre auseinander.
Mittlerweile arbeitet Anton Peetz am Peace and Research Institut der Goethe-Universität Frankfurt. Dort, in einem modernen Uni-Gebäude im Frankfurter Westend, treffe ich den Wissenschaftler. Peetz hat die abfotografierten Akten auf seinem Laptop, klickt sich mit mir durch die Dokumente.
Es gab große Unterschiede zwischen den großen so Menschenrechtsberichten, die damals veröffentlicht wurden, zu Ruanda von Human Rights Watch, Amnesty International, ruandischen Organisationen und eben dieser internen Berichterstattung der deutschen Botschaft andererseits.
Ich finde seitenweise Berichte von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen in dem Wust an Akten. Einen finde ich besonders interessant. Anton Peetz nickt.
Unter anderem gab es im März 1993 einen sehr umfangreichen Menschenrechtsbericht eines Menschenrechtsbündnisses, der eben konkret die Schwelle zum Völkermord diskutierte.
Ich finde die entsprechende Akte unter dem Register Rechtsangelegenheiten einschließlich Menschenrechte und das verschlüsselte Fernschreiben der Botschaft in Kigali nach Bonn vom 22. Januar 1993. Ich lese:
Die Gruppe will heute unter ihrem französischen Sprecher Jean Carbonat in Brüssel eine Pressekonferenz abhalten, deren Inhalt als hart angekündigt und von einigen westlichen Kollegen hier als Bombe bezeichnet wird. Es soll deutliche Hinweise auf eine Todesschwadron geben, sowie darauf, dass Präsident Abiyarimana und einige Oberste, die dem Clan seiner Ehefrau nahestehen, persönlich für einige Fälle verantwortlich zu machen seien.
Andere westliche Botschaften, vor allem die Belgier, nahmen diesen Bericht sehr ernst, sagt mir Anton Peetz.
Auch das Auswärtige Amt ist damals aufgeschreckt und fordert eine Stellungnahme der Botschaft. In derselben Akte steht die Antwort vom 2. Februar. Die Botschaft schreibt:
Die pauschalen Vorwürfe, Völkermord und Kriegsverbrechen könnten sich auf die an den Tutsi verübten Gewalttaten beziehen. In dem im Wort Völkermord implizierten Ausmaß, nämlich in der Vernichtung eines ganzen Volkes, liegen die an der Ethnie der Tutsi verübten Verbrechen ganz sicher nicht.
Im Rückblick ist klar, die Vorwürfe aus dem Menschenrechtsbericht von 1993 waren nicht aus der Luft gegriffen. Der Genozid in Ruanda war minutiös geplant und von Hutu-Extremisten in staatlich hohen Positionen orchestriert. In den Wochen und Monaten vor dem Morden werden Macheten und andere Waffen im ganzen Land verteilt. Die Milizen der Interahamwe werden in Camps der ruandischen Armee ausgebildet, Todeslisten werden angefertigt. Und seit Mitte 1993 hetzt der private Radiosender Radio Television die Milcolin RTLM täglich gegen die Tutsi, bezeichnet sie als Inyenzi, Kakerlaken.
Von RTLM erzählt mir auch Pfarrer Jörg Zimmermann.
Das war einfach extremistische Hutu-Propaganda pur, die aber im französischen Teil immer noch etwas gemäßigter ausfiel als im Kinyarwanda-Teil. Ich habe RTLM selten auf Kinyarwanda wirklich länger gehört, kriegte das aber sehr deutlich von meinen Freunden und Ressourcenpersonen so gesagt.
Bis zum Genozid war Französisch die zweite Amtssprache in Ruanda. Frankreich und vor allem der damalige Präsident François Mitterrand hatten enge Verbindungen zur Regierung von Hutu-Präsident Juvenal Habyarimana, politisch und persönlich. Mitterrands Sohn, gleichzeitig auch eine Zeit lang sein Afrika-Berater, war mit dem Sohn von Habyarimana befreundet. Von gemeinsamen Partynächten in Paris und Kigali ist die Rede.
La France, au contraire, a cru.
Frankreich hat die Diktatur gestärkt. Frankreich hat den ethnischen Rassismus des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana und sein gewalttätiges Regime bedingungslos unterstützt und hat damit dazu beigetragen, dass es zum Genozid kommen konnte.
Vincent Duclair kennt die Verbindungen zwischen Frankreich und Ruanda in den 1990er Jahren so gut wie kaum einer in Frankreich. Der Historiker und Genozidexperte legt 2021 einen fast 1000-seitigen Bericht zur Rolle Frankreichs im Völkermord vor. Er war Leiter der Historikerkommission, die der aktuelle französische Präsident Emmanuel Macron 2019 eingesetzt hat. Tausende von Akten hat Macron Duclair und seinem Team zugänglich gemacht.
Ich erinnere mich gut, welche Wellen der Abschlussbericht, der Rapport Duclair, geschlagen hat. Wenn auch keine Mitschuld, bescheinigt er Frankreich nämlich eine schwerwiegende Mitverantwortung am Völkermord in Ruanda.
Elle ne s'est pas associée à l'entreprise criminelle, elle n'a pas armé les tueurs, elle n'a pas.
Frankreich hat die Mörder nicht bewaffnet, hat keine Anweisung gegeben, Tutsi zu verfolgen. Frankreich ist also nicht mitschuldig. Aber Frankreichs Politik hat dazu geführt, dass sich das Regime von Präsident Habyarimana derart radikalisieren konnte. Frankreich hat überhaupt nicht verstanden, was in Ruanda vor sich ging. Und das allein ist schon sehr schlimm.
Donc la France a montré aussi son incompréhension complète de ce qu'était le Rwanda, des enjeux. Et effectivement, tout ça est très grave.
Für Frankreichs Politik, das merke ich bei meinen Recherchen, ist das Thema Ruanda noch immer hochsensibel. Auch weil viele Fragen offen sind. Zum Beispiel, was genau ist in der humanitären Schutzzone passiert, die Frankreich kurz vor Ende des Völkermordes im Westen von Ruanda eingerichtet hat. Hat das Land, das Militär, die Genozidregierung unterstützt? Das sagen Überlebende und Opferorganisationen. In der deutschen Politik dagegen ist Ruanda kein Thema. So zumindest sehen es Zeitzeugen wie Jörg Zimmermann. Zimmermann fragt mich, ob ich für meine Recherche auch nach Ruanda fliege. Nur im Land selbst, sagt er, lässt sich begreifen, was der Völkermord angerichtet hat.
Kigali im Januar. Mehr als 1,7 Millionen Menschen leben hier. Und die Hauptstadt Ruandas wächst und wächst. An jeder Ecke wird gebaut. Moderne Bürogebäude schießen wie Pilze aus dem Boden. Die Stadt wandelt sich zur Metropole. Das Erbe des Völkermordes aber prägt weiter das Stadtbild.
Das Kigali Genocide Memorial liegt in Gisozi, einem der nördlichsten Viertel der Hauptstadt. Vor mir sehe ich das Tor, über dem, wie in allen anderen Gedenkstätten im Land, ein großer Rundbogen angebracht ist. In weißer Schrift auf grauem Grund steht dort: Kigali Genocide Memorial. Über den Parkplatz, dessen Asphalt mit der für Kigali typischen rotbraunen Staubschicht überzogen ist, gelange ich zur Sicherheitskontrolle und dann in die Eingangshalle.
It is a burial place.
Das hier ist eine Grabstätte. Mehr als 250.000 Opfer des Genozids sind hier bestattet. Es ist ein Ort des Gedenkens. Wir gedenken der Opfer, die entmenschlicht als Kakerlaken und Schlangen bezeichnet wurden, die achtlos weggeworfen wurden und deren Überreste wir in zugeschütteten Gruben und an anderen Orten gefunden haben. Diese Gedenkstätte ist ihre letzte Ruhestätte, ein würdiger Ort für die Opfer.
And the meaning of this memorial is having this final resting place, dignified burial place for the victims.
Erklärt mir Dieudonné Nagiri-Wubuntu. Ich treffe den Leiter des Kigali Genocide Memorial, der größten Gedenkstätte für die Opfer des Völkermordes an den Tutsi in Ruanda. Mein Mikrofon muss ich erst einmal ausschalten. Dieudonné Nagiri-Wubuntu hat mir schon bei unserem Vorgespräch am Telefon gesagt, dass ich drinnen nichts aufnehmen darf. Er erzählt später in seinem Büro,
Die Angehörigen der Opfer kommen hierher. Sie zollen ihnen Respekt und sollen in Ruhe trauern können, in Würde.
Erst verstehe ich das nicht ganz. Die Massengräber sind nämlich draußen unter freiem Himmel. Aber auch drinnen, im Besucherzentrum, sind mehrere Säle den Opfern gewidmet. Ich gehe durch einen dieser Säle. Links von mir, hinter Glas, hängt eine Jeans mit rostbraunen, getrockneten Flecken. Ein zerrissenes T-Shirt, Schmuck, ein Portemonnaie. Dinge, die die Menschen getragen und bei sich hatten, als sie ermordet wurden. In der Mitte des Raumes stehen Glasvitrinen. Ich schaue auf Schädel, aufgereiht, einer neben dem anderen. Auf Knochen und sehe Furchen, die von Macheten stammen.
Die Saat für den Völkermord liegt in der Kolonialzeit. Von 1885 bis Ende des Ersten Weltkrieges gehört Ruanda zu Deutsch-Ostafrika. 1916 übernehmen die Belgier die Kolonie. Sie deklarieren die einst gesellschaftlichen Gruppen, Hutu waren Ackerbauern, Tutsi Viehzüchter und die indigene Volksgruppe der Twa zu Ethnien mit charakteristischen Merkmalen wie Statur, Größe oder Gesichtsform. Die Ethnie wird fortan in die Pässe der Ruanda eingetragen.
Ich lese, 1959 wird Ruanda unabhängig, die Hutu innerhalb der Gesellschaft die Mehrheit übernehmen die Macht. Tutsi werden verfolgt, es gibt erste Pogrome.
Mehr als 200.000 Menschen fliehen, vor allem ins benachbarte Uganda. Dort gründet sich Ende der 1970er Jahre die Ruandische Patriotische Front, kurz RPF. Eine Rebellenarmee, bestehend hauptsächlich aus geflüchteten Tutsi, die in ihr Heimatland zurückkehren wollen und das Land von Uganda aus im Oktober 1990 angreifen. Spätestens in diesem Bürgerkrieg radikalisieren sich ohnehin schon extremistische Hutu im ganzen Land noch stärker. Angestachelt und unterstützt durch viele Medien, allen voran durch die Hetzzeitung Kangura.
Von Kangura habe ich auch in den Rundbriefen von Jörg Zimmermann gelesen. In dem vom 18. Februar 1994 zum Beispiel.
Schon zu Anfang des Oktoberkrieges waren hier die 10 Gebote der Hutu zu lesen, die auf Separation der Hutu von den Tutsi abzielten. Die Hutu müssen sich gegen die Tutsi durchsetzen. Das jedoch klingt hierzulande weniger nach dem, was unser einer sich unter Demokratie vorstellt, als nach Mord und Totschlag.
Seit Ende des Genozids in Ruanda wird Kangura als eines der treibenden Medien des Völkermordes an den Tutsi bezeichnet. Der Herausgeber Hassan Ngese wurde 2003 vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda zu einer mehr als 30-jährigen Haftstrafe verurteilt.
Ich nehme mir wieder die Akten des Auswärtigen Amtes vor. 42 Bände, eine Menge Holz. Ich suche und suche, aber über Kangura finde ich nichts. Ich lese Jahres- und Halbjahresberichte zur politischen Öffentlichkeitsarbeit. In dem von 1992 finde ich eine Auflistung der relevanten Medien im Land. Kangura ist nicht erwähnt, obwohl die Zeitung seit 1990 einmal im Monat rauskommt. Stattdessen lese ich in einem Halbjahresbericht vom 30. April 1993 diesen Satz.
Das Pressebild wird zunehmend belebt.
Die Zeitzeugen, mit denen ich gesprochen habe, schütteln darüber nur den Kopf.
Es war klar, dass es sehr, sehr zugespitzte ethnische Spannungen, ne, zwischen den Tutsi und den Hutu vor allem gegeben hat, die ja aber eine jahrzehntelange Geschichte hatten und sich nur eben seit Beginn der 90er Jahre zuspitzten. Und man merkte relativ bald nach unserer Ankunft auch, dass das so weiterging. Das heißt, dass dann die ersten Attentate kamen, die ersten Bombenlegen, die Berichterstattung sich verschärfte und wirklich hetzerische Töne annahm.
Helmut Asche. Ich treffe ihn und seine Frau Cordula Schulz-Asche in Eschborn bei Frankfurt. Dort haben die beiden noch eine Wohnung. Von der Terrasse aus zeigt mir der 73-Jährige die Zentrale der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. GIZ und nicht mehr GTZ, so heißt seit 2011 sein früherer Arbeitgeber. Ab 1991 war Helmut Asche als volkswirtschaftlicher Regierungsberater der damaligen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit in Ruanda.
So, dann können wir, wenn Sie wollen, jetzt...
Gut.
Seine Frau Cordula Schulz-Asche ist auch dabei. Heute ist sie Bundestagsabgeordnete der Grünen. Mit mir aber spricht sie als Zeitzeugin.
Ich habe dann für einen deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet bei einer NGO, die sich vor allem mit Gesundheitsaufklärung befasste. Und bei uns im Team war eigentlich alles gut, aber es gab eben auch schon gerade mit dem Ministerium Probleme, weil dort auch zum Beispiel ein Rassist für diese Abteilung zuständig war.
Wann hatten Sie so das erste Mal das Gefühl, dass da kann ganz schön böse enden?
Wir hatten dieses Gefühl spätestens im Sommer 93, ein gutes Dreivierteljahr, bevor dann der Völkermord wirklich losging, weil sich die Anschläge, die Attentate häuften und sich der gesamte politische Ton verschärfte und vor allem auch die Umsetzung des sogenannten Arusha-Abkommens immer weiter hinausgezögert wurde. Das Arusha-Abkommen sollte ja dazu dienen, eine erweiterte Übergangsregierung in Kraft zu setzen, an der alle wesentlichen politischen Strömungen beteiligt werden sollten. Und ein Abkommen, in das viele, gerade auch im Lande, Hoffnungen setzten. Und im Sommer wurde so ungefähr klar, also irgendwer will da nicht, dass das was wird.
Auch die Ashes sind erst einmal froh, als die ruandische Regierung und die RPF-Rebellen das Abkommen im August 1993 unterzeichnen. Aber der Waffenstillstand ist von Anfang an brüchig, erinnert sich Cordula Schulz-Asche. Mehr als einmal begegnet sie in Kigali den Inaramuwa-Milizen in ihren bunt gemusterten Hosen und Hemden.
Also anfangs war es ja tatsächlich so, dass wir von Anfang ausgegangen waren, dass die alle Versuche, die Situation zu befrieden, auch mit externer Unterstützung, dass sie helfen. Aber im Laufe der Zeit fuhren plötzlich Lastwagen rum mit uniformierten Milizen, auch mit Aufschriften. Und von da an war eigentlich klar, dass es doch eine wirklich paramilitärische Aufrüstung gibt, die auch versuchte, Angst zu machen, eben durch diese Präsenz im Straßenbild.
Helmut Asche bittet mich mit einem Kopfnicken, das Mikrofon nochmal zu ihm zu drehen. Er erzählt, dass Bomben explodiert sind, eine auch gegenüber des GTZ-Büros in Kigali. Und dass das nach Deutschland berichtet wurde.
Diese Sachen kann man ja nicht mit Schweigen übergehen. Und wir hatten auch einen anderen Projektleiter, der zum Sicherheitsbeauftragten ernannt worden war und der zu Händen der GIZ-Zentrale hier in Eschborn seine Berichte abfasste, natürlich mit Durchdruck an die deutsche Botschaft und der auch kein Blatt vor den Mund nahm. Also der Kollege hat das geschildert, was er gesehen hat, darunter auch so Ereignisse wie, dass sich dann plötzlich Leichen vor den Türen von GIZ-Projekten fanden, und zwar von Kollegen, die man kannte, also einheimischen Kollegen, die man kannte. Alles das ist weitergegeben worden.
Er schüttelt den Kopf, als er weiterspricht und mir erzählt, dass sowohl das Entwicklungsministerium als auch die GTZ-Zentrale in Eschborn entscheiden, solche Informationen nicht allzu hoch zu hängen. Die Entwicklungshilfe, sagt Asche, und es ist Frust in seiner Stimme, sollte ja weiterlaufen.
Was steht konkret zu diesen Morden in den Akten? Nicht viel mehr als eine Weisung des Auswärtigen Amtes an die deutsche Botschaft in Kigali vom Januar 1993. Bonn verlangt einen Bericht zur Sicherheitslage in Ruanda.
Nicht bedenklicher als in den Vormonaten lese ich in der Antwort der Botschaft. Und dann, weiter unten geht's um den Sicherheitsbeauftragten der GTZ, von dem Helmut Asche erzählt hat.
Eine sachliche, nüchterne, der aktuellen Sicherheitslage angepasste Verhaltensweise des örtlichen GTZ-Sicherheitsbeauftragten würde die Botschaft außerordentlich begrüßen.
In der Akte finde ich noch mehr Dokumente zu dem Thema. Alle belegen, die Antwort der Botschaft kam nicht gut an. Nicht beim Entwicklungsministerium, nicht bei der GTZ in Eschborn und erst recht nicht vor Ort.
Der Botschafter wurde ja zitiert mit der Aussage, wir wollen Panikmache vermeiden. Und das richtete sich an den GTZ-Sicherheitsbeauftragten, aber das war generell sein Leitmotto, Panikmache vermeiden. Und dementsprechend hat er die Informationen auch so selektiert oder so bewertet, dass man weiß Gott nicht auf Panik verfallen konnte. Bloß war das leider grundfalsch.
Deutliche Worte. In den Akten lese ich, dass auch das Auswärtige Amt zwischenzeitlich an der Einschätzung der eigenen Botschaft zweifelt.
Aufgrund der vorliegenden Informationen, auch von unseren europäischen Partnern, vor allem Belgien, müssen wir annehmen, dass die Vertretung in Kigali dazu neigt, die Gefährdungslage in Ruanda herunterzuspielen.
Im letzten Absatz einer Notiz. die bezieht sich auf den Vorfall mit dem GTZ-Sicherheitsbeauftragten. Element für ein Schreiben an den Botschafter in Kigali ist der Titel, verfasst am 5. Februar 1993. Versuche, die Botschaft etwas sensibler zu machen, seien bisher erfolglos gewesen. Und sie blieben es, bis in der Nacht zu Donnerstag, dem 7. April 1994, das Morden begann. Gegen 20.30 Uhr am 6. April wird über dem Hauptstadtflughafen Kigali beim Landeanflug eine Maschine abgeschossen. An Bord der ruandische Präsident Juvenal Habyarimana und sein burundischer Kollege. Bis heute ist unklar, wer die Rakete auf das Flugzeug abfeuert. Als der Tod des Präsidenten in den frühen Morgenstunden öffentlich wird, geht es los.
Ich habe in dem Moment, als ich hörte, Habyarimana ist ermordet worden, zu mir gesagt, das war's mit deinem Aufenthalt in Ruanda. Das wird nicht jetzt irgendwie schiedlich-friedlich beigelegt werden können. Das war mir ganz klar. Das, was dann passiert ist, habe ich mir in meinen ärgsten Albträumen nicht vorgestellt.
Es folgen Tage, die Jörg Zimmermann nicht vergessen wird. Er hört Explosionen, Gewehrfeuer, begreift, dass da Soldaten und Milizen von Haus zu Haus gehen und gezielt massenweise Menschen töten.
Drei Tage nach Beginn des Völkermords werden die meisten Ausländer evakuiert. Aus Kigali in einem Konvoi der Amerikaner. Zwar hat auch die deutsche Botschaft ab 1993 Notfallpläne in der Schublade, die sehen eine Evakuierung über den Hauptstadtflughafen vor. Der befindet sich zu diesem Zeitpunkt aber unter Beschuss. Also greifen die Pläne der USA. Die Amerikaner bringen zahlreiche Ausländer über den Landweg ins benachbarte Burundi, wo am Flughafen in Bujumbura auch eine Maschine der deutschen Luftwaffe bereitsteht.
Wir waren im ersten Konvoi und kurz vor Gitarama kam uns ein alter Mann entgegen. Also sehr groß, sehr hager und, würde ich mal sagen, phänotypisch, würde man sofort sagen, Tutsi mit dem Stock. Und der lief so am Straßenrand und der guckte dann hoch und sah diesen Konvoi auf sich zukommen. Und dann ließ er plötzlich seinen Stock fallen und schlug die Hände vor das Gesicht. Als er begriffen hat, was gerade abgeht.
Und als wir dann weiterfuhren, standen eben aber Dutzende, wenn nicht Hunderte von Leuten links und rechts der Straße, alle mit offenem Mund, so wie der alte Mann. Keiner sagte ein Wort, auch keine Drohung oder kein gar nichts an Reaktion, sondern sie standen alle nur da und mussten die Weißen hauen ab. Ne? Also die Weißen gehen, also die Musungus gehen und jetzt sind wir dran. Ne?
Nur wenige Deutsche bleiben in Ruanda. Laut Krisenstab des Auswärtigen Amtes 15 Personen, teils mit Familien. Eine von ihnen ist Wolfgang Blam, ein Arzt, der mit einer Ruanderin zusammen ist. 1994 leben sie in Kibuye am Kivusee. Im Februar kam ihr Kind zur Welt. Als das Morden beginnt, ist das Paar noch nicht verheiratet.
Damals, erzählt mir Wolfgang Blam, musste eine Ehefrau in Ruanda dem Mann noch untertänig sein. Das wollten beide nicht. Im April 1994 wird es ihnen zum Verhängnis.
Die Evakuierungsanordnung für alle Weißen kam über die Schweizer, die Funksystem hatten, am Sonntag. Und wir hätten uns in einem Konvoi nach Butare zusammenschließen sollen und von dort aus nach Burundi rausfahren sollen.
Die wurde auch gesagt, nur Europäer. Und ich war keine Europäer und ich war auch nicht verheiratet mit einer Europäer, dann durfte ich nicht.
Erinnert sich Jacqueline Blam. Wolfgang Blam zögert nicht. Er bleibt. 6 Wochen lang erlebt die junge Familie den Völkermord hautnah.
Wir hatten große Schwierigkeiten. In der ersten Woche kamen dann Brüder meiner Frau, die wir im Nachbarhaus von abgereisten Entwicklungshelfern versteckt hatten. Die Familie des Krankenhausdirektors, der in Kigali zu dem Zeitpunkt verschollen war, mit ihren Kindern hatten wir in einem anderen Haus versteckt. Die wurden dann in der dritten Woche entdeckt und ermordet. Die Brüder meiner Frau, die Frau des Krankenhausdirektors und die Kinder, sodass wir dann nichts mehr zu schützen hatten, außer uns selbst.
Nur weil der Präfekt der Heimatgemeinde von Jacqueline bescheinigt, dass er die beiden verheiraten wird, gelingt es den Blams aus Ruanda rauszukommen. Nach weiteren 3 Wochen, mitten im Völkermord, holt sie der deutsche Honorarkonsul aus Bukavu im Kongo über den Kivusee ab.
Wir konnten leider nur selbst ausreisen, also ich, meine Frau und das Kind.
Die deutsche Botschaft wird zu Beginn des Genozids evakuiert. Europäer sind kaum noch im Land. Journalisten können meist nur in Begleitung der Blauhelmtruppen berichten. Zurück in Deutschland Anfang Juni 1994 berichtet Blam dem damaligen FDP-Außenminister Klaus Kinkel, was er in Ruanda erlebt hat. Der deutsche Entwicklungsdienst hat ihm diesen Termin organisiert. Informationen aus erster Hand sind zu diesem Zeitpunkt rar gesät.
Damit ich ihm als Überlebender nochmal deutlich machen soll, dass da wirklich ein Genozid abläuft. Er hat sich die Geschichte von mir angehört, dass da was passiert, dass das sehr organisiert sei. Und als ich ihn dann gefragt habe oder aufgefordert habe, da muss doch irgendwas gemacht werden. Deutschland ist auch bei den Verhandlungen in Arusha dabei gewesen. Es ist ein Völkermord, da muss eingeschritten werden. Ich weiß nicht mehr, die Formulierung kam im Prinzip zurück. Das ist Sache der Franzosen. Wir werden unseren französischen Freunden, wir werden die nicht stören. Das ist deren Gebiet, das ist deren Affäre. Da mischen wir uns nicht ein.
Deutschland, Frankreich und die gesamte Weltgemeinschaft überlassen die Opfer ihren Mördern. Die Vereinten Nationen ziehen einen Großteil der Blauhelme ab. Von den ursprünglich 2500 Soldaten, die den Friedensprozess nach dem Arusha-Abkommen überwachen sollten, bleiben 250 zurück. Innerhalb von nur 100 Tagen werden 1 Million Menschen, Männer, Frauen und Kinder, brutal abgeschlachtet. In erster Linie Tutsi, aber auch Oppositionelle und moderate Hutu.
Okay?
Okay. Okay.
Eric Nsabimana hat den Völkermord überlebt. Ich treffe ihn in Kigali. Gemeinsam fahren wir zu dem Ort, an dem er die schrecklichsten 3 Monate seines Lebens verbracht hat. In den Westen von Ruanda, in die Hügel von Bisesero. Dorthin, wo die Franzosen Ende Juni 1994 eine humanitäre Schutzzone eingerichtet hatten.
Voilà.
Voilà. Et vous avez passé une bonne journée hier?
Oui, oui.
Es ist eine richtige Tagesreise. Selbst mit dem Auto brauchen wir für die knapp 180 Kilometer gute 6 Stunden. Eric Nsabimana ist ein stiller Mann. Ein bisschen untersetzt mit einem runden, freundlichen Gesicht, strahlenden Augen und einem offenen Lächeln. Kaum sind wir aus Kigali raus und haben die Brücke über den sich braun und breit dahinschlängelnden Niabarongo-Fluss überquert, hängen wir an einer Steigung hinter einem LKW.
Sommes dans le pays des mille collines, non?
Oui. Oh, oui, vraiment, ça.
Das Land der 1000 Hügel. Es geht bergauf, bergab. Die Landschaft ist atemberaubend schön. Die Schweiz Afrikas, so wird Ruanda auch genannt. Wir fahren vorbei an Feldern, oft terrassenförmig angelegt in den Hügeln, rote Erde, saftig grüne Wiesen, Bananenplantagen, in den Tälern sumpfiges Marschland, dazwischen Maniokfelder. Die Straße wird schlechter. Ein Schlagloch nach dem anderen und wir werden ganz schön durchgeschüttelt. Unterwegs kommen wir immer wieder durch kleinere Ortschaften. Am Rande vieler Ortskerne gibt es kleinere Gedenkstätten für die Opfer des Völkermordes. Man erkennt sie sofort. Über jedem Eingang prangt der graue Rundbogen.
Normalement, nous avons commencé par la résistance.
1994, als die Tutsi in Bisesero erfahren, dass das Morden in Kigali beginnt, schließen sie sich zusammen. Rund 60.000 Menschen, sagt Eric Nsabimana, gehen in die Resistance. Fast 3 Monate lang verstecken sie sich in den Wäldern, auf den Hügeln oberhalb des großen Kivusees. Sie versuchen, sich zu wehren gegen die Hutu-Milizen, die sie mit Gewehren und Macheten bewaffnet aufspüren. Sie bewarfen die Mörderkommandos mit Steinen, beschossen sie mit selbstgeschnitzten Pfeilen. Wir erreichen die Provinz Karongi. Sie erstreckt sich bis an den Kivusee. Dorthin schickt Frankreich Ende Juni Soldaten unter UN-Mandat. Sie sollen helfen, den Völkermord zu beenden.
Sie nannten das sichere humanitäre Zone.
Im Kern aber hatte der UN-Einsatz der Franzosen, die Operation Turquoise, noch andere Ziele.
Dieses zweite Ziel war die Genozidärregierung zu unterstützen und das Hutu-Land zu bewahren.
Raphael Dorudon ist Mitglied der Opferorganisation Survie. Sie unterstützt Überlebende des Völkermordes wie Eric Nsabimana bei Klagen gegen damalige französische Militärs.
Hutu-Land, das ist ein Wort des Generalstabs von der Armee. Das Hutu-Land, dieses Wort steht in dem Befehl der Operation Turquoise. Die französische Regierung dachte an dieser Zeit, dass die ruandische patriotische Front das Land nicht übernehmen sollte. Und die Regierung in Frankreich dachte, es wird Verhandlungen geben. Und wir brauchen ein Hutu-Land. Und dieses Hutu-Land werden wir schützen gegen die Guerilla, die Rebellion der RPF, damit unsere Alliierten verhandeln können. Das war das Ziel. Also, dass die Genozidärregierung nicht total zerstört wird.
Daher, sagt Dorudon, habe das französische Militär nichts gegen die Massaker in den Hügeln von Bisesero unternommen. Tutsi wie Eric Nsabimana seien in den Augen der Soldaten Kämpfer der Rebellenarmee RPF gewesen. Am 27. Juni 1994 trifft eine Patrouille französischer Soldaten auf überlebende Tutsi in den Hügeln von Bisesero.
Ça y est. Aventure. Aventure.
Mittlerweile sind wir von der Hauptstraße abgebogen. Wir fahren auf einer steilen Piste in die Hügel von Bisesero. An einer Gabelung stoppt Eric Nsabimana. Er zeigt auf ein Waldstück direkt an der Straße.
Je me suis caché sous l'arbre là-bas. Je les ai vus monter. Je me suis dit, ah, voilà les militaires français qui viennent.
Ich habe mich unter diesem Baum versteckt und ich habe sie hier langfahren sehen. Ich dachte mir, endlich, da kommt französisches Militär. Also bin ich hin, ich habe um Hilfe gerufen. Aber sie wollten mich nicht verstehen. Ich musste also raus aus meinem Versteck und zum Konvoi hin. Sie hatten einen Guide dabei, der gehörte zur Interahamwe. Und der sagte den Soldaten, wir seien die Gefahr. Wir gehörten zur RPF. Und ich sagte, das stimmt nicht. Sehen Sie hier die Leichen, die hier überall liegen. Ich habe Ihnen Verletzte gezeigt, Tote, deren Körper noch warm waren. Erst dann haben Sie verstanden. Und trotzdem, Sie haben gesagt, Sie könnten uns jetzt nicht helfen. Sie seien nicht dafür gerüstet. Sie kämen in 2 bis 3 Tagen zurück. Dann sind Sie umgedreht und gefahren.
Eric Nsabimana deutet in die Richtung, aus der wir gekommen sind, runter zum Kivusee. Die folgenden 3 Tage, erzählt er, während wir über die Ruckelpiste noch weiter nach oben zur Gedenkstätte fahren, intensivieren die Milizen ihre Angriffe und töten noch 1200 Menschen. Auch Eric Nsabimanas erste Frau. Nur 800 der einst 60.000 Tutsi überleben in Bisesero.
Wären die französischen Militärs am 27. Juni geblieben, dann wäre der Genozid hier beendet gewesen. Die Interahamwe hätten nicht in der Gegenwart französischer Soldaten getötet.
2005 erstatten Eric Nsabimana und 5 andere Überlebende mit der Hilfe von Opferorganisationen wie Survie Anzeige gegen französische Generäle. Ihr Vorwurf? Beihilfe zum Genozid. Maximal unterlassene Hilfeleistung, sagt das Militär. Das Verfahren wird von der französischen Justiz immer wieder eingestellt. Dann suchen Nebenkläger, Überlebende und Opferorganisationen neue Dokumente und es wird wieder aufgenommen. Frankreich will sein Militär um jeden Preis schützen, sagt Raphael Dorudon.
Il y a des pistes claires, des présomptions fortes
Es gibt klare Hinweise und starke Vermutungen, dass französische Militärs, dass die französischen Soldaten die Mörder 3 Tage lang machen ließen. Es gibt Zeugen, die das behaupten, und es wäre wichtig, diese Aussagen zu bestätigen. Also haben wir die Vernehmung weiterer Zeugen aus Ruanda und auch von Journalisten und Militärs beantragt, was uns verweigert wurde. Die Namen der Militärs, die damals dabei waren, sind uns nicht bekannt. Wir kennen nur die Namen der befragten Offiziere, die behauptet haben, es sei nichts passiert. Daher ist die Untersuchung, meiner Meinung nach, noch nicht abgeschlossen.
Dass die Klage von Eric Nsabimana und den anderen Überlebenden Erfolg haben könnte, davon geht Raphael Dorudon nicht mehr aus. Auch Nsabimana selbst hat keine Hoffnung mehr.
Dass die französische Justiz nicht genug tut, um Frankreichs Rolle im Genozid aufzuarbeiten, sagen mir auch Alain Gauthier und seine Frau Dafrosa. Sie, Ruanderin, er Franzose, sind so etwas wie die Glasfels für Ruanda. Sie spüren Genozidaire auf. Täter, die sich nach dem Genozid nach Frankreich abgesetzt haben. Dort seit Jahrzehnten unbehelligt ein ganz normales Leben führen. Lange Zeit wurden Genozidaire in Frankreich überhaupt nur verfolgt, weil Menschen wie Alain und Dafrosa Gauthier Beweise gegen sie sammelten.
Das ist das eigentliche Problem. Die französische Justiz hat so lange gebraucht, um Täter hier vor Gericht zu bringen. Der erste Prozess fand 2014 statt, 20 Jahre nach dem Völkermord. Und auch nur, weil Opferorganisationen die Initiative ergriffen hatten.
Eine kleine Gruppe von Journalisten umringt die Gauthiers am 22. November 2023 in der hohen Eingangshalle des Pariser Justizpalastes. In einer halben Stunde beginnt vor dem Schwurgericht der Prozess gegen Sosthène Munyemana. Ein Arzt, der aus dem Süden Ruandas, aus der Provinz Butare stammt und dem die Anklage unter anderem Beihilfe zum Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwirft.
Die erste Anzeige gegen Munyemana, der noch während des Genozids aus der humanitären Schutzzone der Franzosen erst in den Kongo, dann nach Frankreich flüchtet, wird 1995 in Bordeaux eingereicht. Überlebende, die ebenfalls in Bordeaux leben, erkennen ihn. Er arbeitet in einem Krankenhaus. Doch es dauert 28 Jahre, bis die Staatsanwaltschaft Anklage erhebt. Alain und Dafrosa Gauthier haben maßgeblich dazu beigetragen, dass sie überhaupt zustande kommt. Wie schon in vielen anderen Fällen haben sie in Ruanda Zeugenaussagen gegen den Arzt gesammelt und in Frankreich ihren Anwälten übergeben.
On a commencé en 2001, quand on a créé le collectif des parties civiles pour le Rwanda.
Das Kollektiv der Nebenkläger für Ruanda haben wir 2001 gegründet. Jedes Mal, wenn wir von der Anwesenheit einer Person in Frankreich erfahren, die verdächtigt wird, am Völkermord beteiligt gewesen zu sein, machen wir uns auf den Weg. Wir besuchen die Orte der Verbrechen und suchen Zeugen. Natürlich Zeugen, die belastende Informationen haben. Entlastende Informationen, das ist nicht unsere Aufgabe.
Contrairement à ce que la défense nous reproche, pourquoi vous n'enquêtez pas à décharge? C'est pas notre travail.
Den Völkermord in Ruanda muss das Ehepaar von Frankreich aus mitverfolgen. Nur wenige Wochen bevor er beginnt, bricht Dafrosa Gauthier einen Besuch bei ihrer Familie in Ruanda ab. Als Tutsi wird es für sie in ihrer Heimat zu gefährlich. Auf Drängen ihrer Mutter fliegt sie zurück nach Frankreich, zu ihrem Mann und den Kindern. Ein großer Teil der Familie wird ermordet.
Die Gauthiers wollen keine Rache, sagt mir Alain. Sie wollen Gerechtigkeit und dass die Justiz ihre Arbeit macht.
Mais il faut savoir quand même que le parquet en France.
Aus Eigeninitiative hat die französische Justiz 2019 zum ersten Mal ein Verfahren eingeleitet. Heute sind es rund 10 Verfahren, die die Justiz von sich aus eröffnet hat. Aber es brauchte bis 2019, bis man sich hier für die Génocidaires interessierte.
2012 wird bei der Pariser Staatsanwaltschaft die Einheit für Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegründet. Ihre Mittel sind allerdings begrenzt. Und sie ist nicht nur für Täter aus Ruanda zuständig, die heute in Frankreich leben. 35 Klagen haben die Gauthiers seit 2001 eingereicht. Der Prozess gegen den Arzt aus Butare ist der 7., der in Frankreich verhandelt wird. 4 Täter sind rechtskräftig verurteilt, 2 weitere Fälle sind in Berufung, 1 Verurteilter ist während des laufenden Berufungsverfahrens gestorben.
Jeden einzelnen der mehr als 30 Prozesstage im Fall Sosthène Mounyemana verbringt Alain Gauthier im Gericht. Es war ein langer Weg bis hierhin. Er dokumentiert den gesamten Prozess gegen den Mann, der im Mai 1994 Tutsi in ein Büro der Gemeinde Tumba gelockt, ihnen Schutz versprochen haben soll, nur um sie dann ihren Mördern auszuliefern.
Ende Dezember 2023 wird der Arzt Sosthène Mounyemana zu 24 Jahren Haft verurteilt. Das Pariser Schwurgericht stellt fest, er habe eine aktive Rolle im Genozid gespielt. Seine Anwälte hatten auf Freispruch plädiert und haben Berufung gegen das Urteil eingelegt.
Auch wenn die Berufung noch ansteht, ein Erfolg für die Gauthiers. Zwar laufe die Strafverfolgung noch immer schleppend, sagt Alain Gauthier, doch es lösen sich, zumindest auf politischer Ebene, erste Blockadehaltungen.
Avec le rapport Duclair, je pense que il y a c'est un point de non-retour.
Nach dem Historikerbericht der Kommission Duclair gibt es kein Zurück mehr. Die schwerwiegende Verantwortung Frankreichs im Genozid wird offiziell anerkannt. Macron hat das auch 2021 in Kigali gesagt. Aber uns geht das alles noch nicht weit genug. Bis heute gibt es keine Entschuldigung. Wir haben also noch viel zu tun. Es gibt noch weitere Archive und Akten auszuwerten. Wir bleiben dran.
Donc, il y a encore du travail à faire. Il y a probablement des archives à découvrir.
Alain und Daphrosa Gauthier kämpfen auch dafür, dass Frankreich eine Mitschuld anerkennt. Eine Klage auf Entschädigungszahlungen gegen den französischen Staat haben die Gauthiers im April 2023 beim Pariser Verwaltungsgericht eingereicht.
So weit wird es in Deutschland nicht kommen. Die Rolle Deutschlands und Frankreichs vor und während des Genozids ist nicht vergleichbar. Trotzdem, vor dem Völkermord war Deutschland einer der größten Geldgeber der Entwicklungshilfe in Ruanda und hatte eine 6-Mann starke Bundeswehrberatergruppe vor Ort. Die bildete Soldaten der ruandischen Armee an deutschen Fahrzeugen aus. Deren Oberstleutnant warnte, wie viele andere Deutsche auch, vor der sich zuspitzenden Situation. Dass Deutschland aber das Genozidregime aktiv unterstützte, so weit gehen weder Experten noch Zeitzeugen.
Also keiner von uns würde, glaube ich, im Rückblick behaupten wollen, wir hätten den Völkermord in der Form, wie er sich dann ein Dreivierteljahr später ereignet hat, kommen sehen. Aber dass etwas, wie man so schön sagt, im Busche war und sich der Ton und auch die Aktionen verschärften, das war absehbar.
Getan wurde nichts. Kein Druck auf das Regime in Ruanda. Auch nicht über die Entwicklungshilfe. Im Gegenteil.
In den Akten des Auswärtigen Amtes finde ich Dokumente, die zeigen, dass noch Ende 1993 über neue Entwicklungshilfen für die kommenden Jahre verhandelt wurde. Und den Abzug der Bundeswehrberater befürwortet die Botschaft nicht. Mit diesen Entscheidungen geht Helmut Asche am großen Esstisch in Eschborn hart ins Gericht und sagt,
dass die Reaktion, die Bundeswehrmission nicht abzuziehen, ebenso wenig wie die Entwicklungshelfer abzuziehen, grottenfalsch war. Also sie war sozusagen das genau falsche Signal, das den ruandischen Machthabern signalisierte, wir können machen, was wir wollen mit der Vorbereitung des Völkermordes oder was auch immer sie planten zum damaligen Zeitpunkt. Die Deutschen werden uns in Anführungsstrichen nicht im Stich lassen.
Bewusstes Schweigen? Desinteresse? In jedem Fall, sagt mir Anton Peetz, der Politikwissenschaftler, Untätigkeit.
Mit Blick etwa auf das große Budget in der Entwicklungszusammenarbeit wäre eine frühzeitige Kürzung oder Konditionalisierung von Entwicklungshilfsgeldern durchaus denkbar gewesen. Und andere Staaten, zum Beispiel Kanada, haben ihr Entwicklungszusammenarbeitsbudget ab 92 tatsächlich gekürzt. Und in diesem Fall Deutschland haben wir eben in ganz vielen Dimensionen ein Ausbleiben von Initiativen oder eine verwunderliche irgendwie Stille sozusagen von deutscher Seite.
Genau das schreibt Peetz auch im Bericht Akteneinsicht, den er mit seiner Kollegin 2021 für die Heinrich-Böll-Stiftung verfasst hat. Und damit nicht genug. Die Akten zeigen auch Versagen an anderer Stelle.
Die Koordinierung zwischen Ministerien damals lief sehr schlecht und eben die einzelnen Ministerien nach ihrer eigenen jeweiligen Logik den Fall bewerteten und untersuchten und eben unterschiedlich priorisierten.
Mangel an Kooperation zwischen Ministerien wurde der Bundesregierung gerade wieder bescheinigt. Im Zwischenbericht der Enquete-Kommission des Bundestags zu Afghanistan. Dort steht das Wort Ressort-Egoismen, das in Teilen auch auf die damalige Situation in Ruanda zutrifft.
Ich frage im Auswärtigen Amt, ob Lehren aus dem Genozid und der Zeit davor gezogen wurden. Die Antwort kommt per Mail.
Das Auswärtige Amt hat sein Instrumentarium zur Krisenprävention in den letzten Jahren deutlich erweitert und dabei immer auch Lessons learned eingearbeitet. 2017 hat die Bundesregierung ein ressortübergreifendes Gesamtkonzept für den Umgang mit internationalen Krisen und bewaffneten Konflikten erstellt. Die Leitlinien Krisen verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden fördern, deren Umsetzung seitdem stetig weiterentwickelt wird.
2017, das war 4 Jahre, bevor in Afghanistan so viel schief lief. Lessons learned? Aus Ruanda zumindest nicht.
30 Jahre nach dem Völkermord gegen die Tutsi in Ruanda ist die Rolle Deutschlands also nur ansatzweise erforscht, während viele, die damals vor Ort waren, ihre eigene Rolle und Position immer wieder hinterfragen.
Kigali liegt in Schutt und Asche.
So steht es im Rundbrief von Pfarrer Jörg Zimmermann vom 5. Juni 1994, verfasst aus Deutschland nach seiner Evakuierung.
Wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Vers 28. Das ist ruandische Realität. Hunde fressen sich endlich wieder satt an Leichen. Die Fische im Viktoriasee auch. Ruanda stinkt in jeder denkbaren Hinsicht zum Himmel. Liebe Verwandte, Bekannte und Unbekannte. Ruanda, Apokalypse Now. Nie zuvor konnte ich mit Bibeltexten wie den oben ausgelegten Versen aus der Endzeitrede Jesu viel anfangen. Und plötzlich sind sie das Einzige, was der Realität noch Sprache zu verleihen imstande ist.
Jetzt würde ich sagen, wir hätten viel früher viel lauter schreien müssen und viel zielgerichteter gegenüber den einen oder den anderen Einrichtungen, gerade im diplomatischen Deutschland. Ja, das wäre nötig gewesen und das haben wir auch ein Stück weit vermissen lassen, jawohl.
Tödliches Schweigen. Doku über deutsches und französisches Versagen beim Völkermord in Ruanda. Von Sabine Wachs. Es sprachen die Autorin und Anne Müller. Technische Realisation Susanne Zinke. Regie Denise Dreier. Redaktion Jochen Marmit. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks für das ARD-Radio-Feature 2024.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.